Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Natürlich auch wieder von und mit Alfred Maidon. Schön, dass du da bist.
Mit.
Ja. Schön. Nach dir benannt und deine Meinung wollen wir natürlich auch hier erfragen. Wir starten wieder mal mit so einem Marktüberblick. Wir sehen schon die US-Anleihen. Die Frage, die ich aber eigentlich eingangs stellen will, die stelle ich zum ersten Mal in diesem Jahr, werden wir eine Jahresendrallye sehen?
Die habe ich schon mal gehört.
Ja, früher habe ich 100 Mal gestellt, aber in diesem Jahr noch nicht.
Da würde ich mal einen Experten fragen.
Was sagst du denn dazu?
Schwierig. Also ich scheue mir auch so ein bisschen davor, das Wort in den Mund zu nehmen, denn das ist ja schon ein paar Mal schief gegangen. Aber sagen wir mal so, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir zumindest eine etwas freundlichere Tendenz, also ich meine freundlicher als jetzt ist ja nicht schwer, sehen könnten. Und das wird auch viel davon abhängen, wie es damit weitergeht, nämlich mit den Zinsen. Klar, also was wir jetzt erlebt haben, so geht es jetzt, glaube ich, auch nicht weiter. Insoweit ist schon die Chance da, dass wir zumindest einen positiven Jahresausklang kriegen, um es mal so zu formulieren.
Ganz, ganz vorsichtig quasi noch. Wir haben noch ein paar andere Veranschaulichungen, die du uns mitgebracht hast diesbezüglich. Wir schauen genau erstmal noch da drauf.
Genau. Erstmal nochmal eins zurück, denn es geht tatsächlich vor allen Dingen im Moment um die Zinsen. Wir haben bei den 10-Jährigen, und das ist, zeigt diese Grafik ganz schön, am Montag ganz kurz mal die 5%-Marke nach oben gerissen, 5,01 war das Hoch. Danach ging es, ich sag mal, zum Glück wieder deutlich runter. Und diese 5%-Marke haben wir sehr, sehr lange nicht gesehen. Und das zeigt die zweite Grafik, nämlich seit 2007 nicht mehr. Da haben wir die 5%-Hürde das letzte Mal genommen. Und man sieht hier, wir waren ja runter bis auf unter 1% bei den 10-jährigen Zinsen in den USA und sind jetzt relativ stark und steil gestiegen. Und genau das ist es, was die Börse nicht mag. Schnelle Bewegungen, gerade an der Zins Front. Und 5% ist natürlich schon ordentlich viel. Aber, und das ist die gute Nachricht wiederum, es gibt natürlich jetzt auch erste Stimmen, die sagen, logischerweise 5% auf 10 Jahre fest, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das mache ich mal. Und das könnte so ein bisschen diesen Ausverkauf bei den Anleihen, den wir gesehen haben, es haben auch viele Investoren auf fallende Anleihekurse spekuliert, also auf steigende Zinsen. Da gab es jetzt auch die ersten, die ihre Positionen geschlossen haben, weil sie gesagt haben, ja Mensch, wir sind jetzt eben bei dieser 5%-Marke und jetzt gibt es wirklich wieder Anleger, die sagen, ey, ich sichere mir diese Renditen. Oder aber auch Anleger, die sagen, wenn jetzt aufgrund der geopolitischen Unsicherheit die Flucht in Anleihen vielleicht ein bisschen weitergeht, dann werden die Zinsen eh wieder fallen. Also es spricht doch einiges dafür, dass das schon so ein Level ist, das wir nicht überschreiten werden nachhaltig. Im Gegenteil, dass wir sogar vielleicht wieder ein bisschen Entspannung bekommen. Und Entspannung bei den Zinsen bedeutet auch gleichzeitig Entspannung bei den gedrückten Aktienkursen.
Da sehen wir die Umsatz- und Gewinnentwicklung der S&P 500-Unternehmen.
Genau, wir haben jetzt Quartalssaison. Wir haben ja die ersten Zahlen schon da. Die sind eher besser ausgefallen als erwartet. Und man sieht es, wir hatten in den letzten Quartalen immer noch wachsende Gewinne. Dann hatten wir wachsende Umsätze, aber fallende Gewinne. Das wäre jetzt dieses Quartal, das vierte Quartal mit rückläufigen Gewinnen in Folge. Allerdings ist der Gewinnrückgang mit 2,1% nicht mehr ganz so stark. Aber das Gute ist der Ausblick nach vorne. Wir werden in den nächsten Quartalen wieder Gewinnzuwächse haben und auch Umsatzzuwächse. Zumindest sind das die jetzigen Prognosen. Natürlich wird viel davon abhängen, wie diese Quartalssaison verläuft, wie die Prognosen der Unternehmen sein werden, aber der Blick nach vorne sieht zumindest ein bisschen positiv aus und Zinsen beeinflussen die Aktienmärkte natürlich, kurzfristig vor allem, aber langfristig sind die Aktienmärkte doch abhängig von der Gewinnentwicklung und da ist zumindest jetzt Besserung in Sicht.
Jetzt haben wir das Ganze hier auf Quartalssicht gesehen, du hast uns aber noch eine weitere Grafik mitgebracht, das Ganze jetzt auf Sicht, auf Jahressicht.
Genau.
Die schauen wir jetzt auch noch an und sehen da die Entwicklung von Umsatz und Gewinn.
Genau, da sieht man nochmal, dass wir 2020 diesen Gewinneinbruch hatten, Corona-bedingt 13%. Dann die Erholung um über 50%, die Gewinne gestiegen im Jahr 21, 22 und nochmal ein kleiner Anstieg. Und jetzt in diesem Jahr gab es so einen kleinen Dämpfer. Es gibt einen Gewinnrückgang von ungefähr 3%. Und ab nächstes Jahr sollen die Gewinne wieder wachsen. Und auch das hilft natürlich schon so ein bisschen, es zählt ja an der Börse immer der Blick nach vorne, dass es in den nächsten Jahren wieder besser wird. Gut, es gibt natürlich auch Experten, die sagen, wir zweifeln das an, aber das ist eben die durchschnittliche Analystenerwartung für die nächsten beiden Jahre, jeweils 11-12% Gewinnwachstum und auch wachsende Umsätze.
Wir Wir haben heute ein paar Einzelwerte mit dabei, wo ja, Sorgenkinder sozusagen, aber zu Beginn haben wir mal den Bitcoin. Und da können wir nicht über Sorgen sprechen, sondern sprechen wir über steigende Kurse. Es ist immer noch die ETF-BlackRock-Geschichte, die hier den Kurs beflügelt im Moment.
Genau, das ist ja nun auch eine recht große Nummer, denn wie gesagt, Bernstein hat das Volumen, was in diese ETFs fließen könnte, auf 600 Milliarden Dollar beziffert. Und das würde bedeuten, der Bitcoin müsste sich müsste auf rund 60.000 Dollar steigen. Es gab jetzt tatsächlich offensichtlich schon mal irgendwie eine Kennnummer, die schon irgendwo gelistet worden ist von dem BlackRock ETF. Die ist jetzt wohl wieder gelöscht worden. Aber die Entscheidung wird bis zum 10. Januar fallen, welche ETFs zugelassen werden. Sie kann auch schon eher fallen. Es kann auch schon sein, dass dieses Jahr schon eine Entscheidung kommt. Aber die Fantasie treibt natürlich den Markt. Dazu kommt noch so ein bisschen die Tatsache, dass die Zahl der verfügbaren Bitcoin immer kleiner wird. Es sind nur noch rund 2,3 Millionen Bitcoin an Kryptobörsen handelbar. Das sind ja 11-12% der gesamten Bitcoins. Und auch da sind ja viele in festen Händen. Also es sind ja nicht alle Spekulanten. Es gibt ja auch Leute, die den Bitcoin längere Zeit halten. Da gehöre ich übrigens auch mit dazu. Ich habe auch meinen Bitcoin seit 2020 unverändert. Mhm. Insoweit ist die große Frage, wenn jetzt das so viel Interesse durch diesen ETF kommt, sind überhaupt die Leute, wollen die überhaupt verkaufen, die ihren Bitcoin schon so lange haben? Also da kommt doch einiges an Nachfrage auf den Bitcoin zu und das, ja, jedes bisschen Nachfrage treibt den Kurs schon ordentlich in die Höhe und ich denke mal, da ist noch viel, viel mehr drin. Ich könnte mir vorstellen, wenn es diese verbindliche Aussage gibt, dass das erste ETF zugelassen wird, dass wir dann sogar Kurse von 40.000 und darüber sehen werden. Und ich habe es mal ausgerechnet, wenn vom gesamten Privatvermögen auf der Welt 255 Billionen Dollar, wenn da nur 1% in den Bitcoin flösse, konjunktiv, dann entspräche das einem Bitcoin von ungefähr 130.000 Dollar. Also viel Luft nach oben. Und was auch noch erstaunlich ist, dass der Bitcoin steigt, obwohl der Aktienmarkt fällt, gab es auch zuletzt in den letzten Jahren sehr selten. Eigentlich sind, weil die Korrelation zwischen Aktienmarkt und Bitcoin doch sehr hoch. Und auch das spricht so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das spricht auch sehr für eine Fortsetzung dieses Anstiegs. Sicherlich nicht in der Dynamik, aber ja, wie sieht's? Wir haben seit Jahresanfang eigentlich doch einen schönen Aufwärtstrend nach oben.
Und auch nicht zu volatil, wie wir es ja sonst auch in vielen Jahren davor gewohnt waren. Das ist jetzt wirklich ganz stark.
Genau, das ist natürlich auch ein Kriterium, was auch die US-Börsenaufsicht im Hinterkopf hat, dass es nicht zu volatil ist. Das gefällt den Aufsehern auch ganz gut, um so einen ETF zu genehmigen oder mehrere.
Dann warten wir mal da, wie es weitergeht und schauen jetzt auf die Aktie des Tages. Das ist ein Unternehmen, das gestern Zahlen vorgelegt hat, Microsoft. Man hat positiv überrascht. Klar, Cloud-basierte Produkte waren wieder gefragt und KI-Produkte haben hier quasi Umsatz und Gewinn angetrieben.
Genau, Umsatz besser als erwartet, Gewinn besser als erwartet und man hat offensichtlich bei diesen Quartalszahlen ganz besonders auf das Cloud-Geschäft geschaut und das ist auch bei Microsoft besser gelaufen als gedacht, als prognostiziert von Microsoft selbst und von den Analysten. Denn da hängt dann auch wieder die KI-Sparte dran an diesem Cloud-Geschäft. Deswegen war das besonders wichtig. Die Aktie hat auch gut reagiert, ein Plus von 3-4% im nachbörslichen Handel. Ohnehin ja, Microsoft hat sich ja sehr gut gehalten, seit dem Sommerhoch eigentlich kaum verloren, kurz vor Rekordhoch immer noch. Und jetzt ist die große Frage, reicht das aus, um vielleicht den Kurs noch weiter zu beflügeln? Vielleicht nicht heute, aber in den nächsten Tagen und Wochen könnte ich mir schon vorstellen. Also Microsoft, da hat man wirklich viel erwartet, das Unternehmen hat geliefert und es ist ja so ein bisschen die Speerspitze neben Nvidia in der KI-Revolution und es spricht nichts dagegen, dass sich das auch fortsetzen wird.
Dann machen wir gleich weiter und blicken auf Alphabet, die auch gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt haben. Da haben die Zahlen enttäuscht, da hat das Cloud-Wachstum enttäuscht.
Genau.
Das ist Jammern auf hohem Niveau oder wie bewertest du es?
Ja, ist es. Also Alphabet hat wirklich auch durch die Bank, fast durch die Bank gute Zahlen vorgelegt. Auch hier Umsatz deutlich besser, Gewinn deutlich besser. Auch alle anderen Sparten sehr gut, gerade das Werbegeschäft zieht wieder an. Da gab es ja auch so ein paar kleine Dellen, aber eben die Cloud-Sparte. Da ist man ganz leicht zurückgeblieben hinter den Erwartungen und da man genau darauf jetzt eben besonders schaut, hat das so ein bisschen die Stimmung getrübt und die Aktie hat nachbörslich 5-6% an Wert verloren. Alphabet ist ja minimal nur unter Jahreshoch und auch nicht weit weg vom Allzeithoch. Aber ich glaube, dass dieser Kursverlust jetzt sich nicht großartig ausweiten wird. Vielleicht wird er sogar wieder aufgeholt, denn Das war jetzt keine große Verfehlung im Cloud-Geschäft. Klar, ist natürlich immer schwierig, wenn zwei Unternehmen die das Gleiche anbieten. Der eine hat bessere Zahlen, der andere schlechtere. Das ist natürlich ein bisschen unschön, aber nichtsdestotrotz, Alphabet ist auch in der KI-Branche sehr gut aufgestellt. Hier sieht man es nochmal, das sind die prozentualen Wachstumsraten im Cloud-Geschäft. Die gehen natürlich zurück, das ist allein schon der Größe des Geschäfts geschuldet. Das ist übrigens bei Microsoft und auch bei Amazon auch nicht anders. Aber hier sieht man halt schon, in diesem Quartal ist das Wachstum war nur noch etwas über 20%. Da hätte man eben ein bisschen mehr gedacht und der Rückgang ist halt schon jetzt nicht dramatisch, aber eben doch zu erkennen zumindest.
So stark, dass es die Anleger jetzt eben ein bisschen verschreckt hat in der ersten Reaktion. Wie du sagst, kann sich natürlich schnell nochmal ändern.
Ja, und was auch so ein bisschen vielleicht noch zu bemängeln ist, auf dem Analysten-Call nach den Zahlen haben viele Analysten gefragt, ja Mensch, wie wollt ihr jetzt KI monetarisieren? Da gab es jetzt auch keine konkreten Antworten und das ist aber bei den anderen Unternehmen auch nicht anders. Also da ist erstmal immer noch viel Fantasie da und jetzt wird man auch sehen, wie man das umzusetzen hat, wie man das umsetzen wird. Und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber Alphabet ist nach wie vor eine Aktie, die man haben sollte.
Standard Investment. Ja. Wir bleiben im Tech-Sektor, im US-Tech-Sektor und schon auf Meta, die heute Abend nachbörslich, also Mittwoch, nachbörslich Zahlen vorlegen werden. Was erwarten Analysten, was erwartest du?
Oh, ganz schwierig. Also Meta ist natürlich, es geht um das Kerngeschäft. Das Kerngeschäft ist Werbung, damit verdient Meta respektive Facebook sein Geld. Alles andere ist Zubrot. Ich bin ja nun kein Freund von diesem Metaverse, auch kein Freund von den Brillen. Das ist ein Geschäft, das erstmal nur Geld kostet. Und natürlich bei Meta wird wichtig sein, man hat ja das Jahr der Effizienz ausgerufen und das funktioniert ja auch ganz gut. Also die Aktie über 150% plus seit Jahresbeginn. Auch die Zahlen, erstes Quartal, zweites Quartal waren ausgezeichnet. Man hat ja unglaublich Kosten gespart, über 20.000 Mitarbeiter entlassen. Das spart natürlich schon mal eine Menge ein. Und ja, es ist jetzt nicht so schwer, das Quartal vom letzten Jahr zu schlagen, denn das war ja dieses Horrorquartal, nachdem die Aktie dann fast 30% gefallen ist. Insoweit wird Meta auch die Erwartungen schlagen. Die Frage ist nur, wie stark. Und ja, auch hier wird man auf einzelne Bereiche schauen. Wichtig wird auch Reels sein, dass er gegen TikTok antritt, das Bewegtbild, dieser Bewegtbilddienst. Da erhofft man sich auch sehr gute Zahlen. Ich bin gespannt, ist jetzt keine Aktie, die mir so sonderlich gut gefällt. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, weil Meta tatsächlich von den Privatdaten seiner Kunden lebt. Und da kann auch jederzeit mal können regulatorische Maßnahmen ergriffen werden. Ohnehin steht das ja bei allen großen Tech-Konzernen im Raum. Also keine Aktie, die ich jetzt gut finde, aber es spricht auch nichts dagegen, hier jetzt irgendwas zu machen und schon gar nicht vor den Zahlen.
Wir werden es verfolgen. Auf der Aktionär.de wird sicherlich heute Abend dann direkt nach der Zahlenvorlage darüber berichtet. Dasselbe gilt für Amazon, da muss man noch einen Tag länger warten. Morgen Abend wird es hier Zahlen geben.
Genau, auch bei Amazon wird das Hauptaugenmerk auf die Cloud-Sparte gerichtet sein. Das haben wir jetzt ja bei Microsoft und Alphabet gesehen. Bei Amazon wird das ähnlich der Fall sein. Auch hier fast alle großen Texte laufen ja gleich. Wir hatten einen Riesenanstieg bis Sommer und seit Sommer geht es eigentlich seitwärts. Amazon kann man vielleicht, wenn man Böses will, hier auch so einen leichten Abwärtstrend einziehen, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ja, wir werden sehen, wie die Zahlen werden und es ist auch eine Aktie, die man im Prinzip haben sollte. Das sind so die großen Tech-Werte. Wenn man einen Sparplan hat, dann läuft man damit, glaube ich, ganz gut. Es gibt keinen Grund, sich da zu verabschieden, aber von den großen Tech-Werten sind meine Favoriten eigentlich tatsächlich dann doch Microsoft und Alphabet. Facebook eher nicht. Amazon gehört auch zu den Favoriten doch und Tesla sowieso. Habe ich jetzt auch heute gar nicht dabei.
Hast du nicht dabei? Nein. Wir können es ja so erwähnen, nachher, wenn wir auf BYD schauen.
Habe ich heute irgendwie vergessen.
Aber es kommt bestimmt nachher nochmal zur Sprache. Vorher wollen wir aber auf Neil blicken und da können wir auch schon über Zahlen wirklich sprechen, die vorgelegt wurden, die eine Enttäuschung waren. Oder waren sie so eine große Enttäuschung, wie die Reaktion vermuten lässt?
Ja, die Reaktion ist eindeutig, -14% und da kann man schon sagen, das war eine Enttäuschung. Und es war wirklich eine, das sieht man auch. Jetzt weniger an den konkreten Umsatz- und Gewinnzahlen, die waren so durchwachsen. Ich glaube, ich habe es sogar dabei.
Können wir uns mal anschauen.
Die sind sogar original von Neil. Tatsächlich, der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt zum Vorjahr. Das ist ordentlich. Das EBITDA ist geringer geworden, also Verluste verkleinert, auch in Ordnung. Die Marge hat sich verbessert, ist immer noch deutlich negativ, aber -117% im Vorjahr. Also das ist alles in Ordnung. Auch unterm Strich, der Verlust immer noch, also Es ist eigentlich nicht in Ordnung. Also wenn ich 400 Millionen Kronen Umsatz mache und 220 Millionen Kronen Verlust, dann ist das für eine Firma, die es ja nicht erst seit gestern gibt, doch immer noch schon ein bisschen zu viel. Aber auch das wäre zu verschmerzen. Gerade bei dem Wachstum ist das alles noch in Ordnung. Aber jetzt kommt das große Problem. Und das sind die Auftragseingänge. Und da sieht man, man hatte einen schönen Trend im Jahr 2022, der dann gipfelte in einem Rekordauftragseingang im vierten Quartal. Und das ist jetzt auch der Grund, warum die Umsätze jetzt so hoch sind, weil man natürlich jetzt diese Aufträge abarbeitet. Mhm. Aber jetzt sieht man schon im ersten und zweiten Quartal ist der Auftragseingang doch deutlich zurückgegangen. Und das ist natürlich für ein Unternehmen, was ja auch bewertet wird wie eine extrem wachsende Firma, schon ein Problem. Und wir haben jetzt tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr, haben sich die Auftragseingänge mehr als halbiert. Und das ist dann schon ein echtes Warnsignal. Und das erklärt auch den heutigen doch diese starke Reaktion, obwohl ja die Aktie im Vorfeld jetzt nicht besonders gut gelaufen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben einen Abwärtstrend, den hatten wir schon lange, der hat sich jetzt nochmal beschleunigt. Mhm. Jetzt ist die Frage, wo geht die Reise hin? Wir haben jetzt immer noch, also 57 Cent sieht jetzt sehr günstig aus, aber ist immer noch ein Börsenwert von fast 1 Milliarde Euro. Da sind wir also immer noch bewertet mit dem ungefähr fünffachen Jahresumsatz von diesem Jahr, vierfacher Umsatz vom nächsten Jahr. Das ist für ein schnell wachsendes Unternehmen ist das dann schon so langsam, kommt es in den Bereich, wo es in Ordnung ist. Nee, war ja schon mal mit dem 20-fachen Jahresumsatz bewertet. Die große Frage ist nur, wie geht es mit der Wasserstoffbranche weiter? Denn es sind ja schon viele Träume geplatzt. Also Wasserstoffautos gibt es nicht. Da hat man ja vor einigen Jahren noch gedacht, das wird das große Ding. Wasserstoff-Lkw wird auch schwierig. Und die letzten Hoffnungen, Wasserstoff für die Stahlindustrie oder für andere Anwendungen, auch da geht es langsamer voran als gedacht. Also für mich ist es immer noch kein Investment und auch nicht mal eine Spekulation. Obwohl wir jetzt tatsächlich bei der Bewertung langsam in die Region kommen, da ist es zumindest nicht mehr ganz so teuer. Aber wer Wasserstoff mag, auch da gibt es aber bessere Aktien.
Okay, aber wir haben es natürlich trotzdem hier besprochen, weil heute die Zahlen vorgelegt
wurden. Ja, ist natürlich auch immer noch unter deutschen Privatanlegern eine hochgradig beliebte Aktie. Gut, wer die Sendung schon länger sieht, der weiß, dass ich noch nie gut über Nähe gesprochen habe und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Es sei denn, wir sind dann irgendwann mal vielleicht bei 20 Cent, dann würde ich es mir überlegen. Aber auch selbst dann wahrscheinlich nicht, weil die ganze Wasserstoffbranche ist für mich immer noch ein Hype, der sich nicht ansatzweise in der Realität hat umsetzen lassen und sich wahrscheinlich auch nicht umsetzen lassen wird, weil einfach die Effizienz von Wasserstoff nicht die ist, die gefällt. Also mir zumindest nicht.
Dann lassen wir die Wasserstoffbranche hinter uns und schauen auf die Bankenbranche. Jetzt auch nicht unbedingt deine Branche Nummer 1, aber da wurden Zahlen vorgelegt bei der Deutschen Bank. Mehr Vorsteuergewinn hat man erzielt, Anleger sind begeistert.
Ja, weniger als im Vorjahr, aber mehr als erwartet. Darum geht es ja am Ende immer. Auch die Prognose hat man so leicht angehoben. Also zumindest die obere Range peilt man jetzt an. Kommt gut an der Börse. Die Aktie liegt 5-6% zu, sogar 6,5. Aber am Ende sind wir jetzt wieder etwas über 10. Wir pendeln ja seit Monaten um die 10-Euro-Marke plus minus. Und man profitiert von den gestiegenen Zinsen, klar, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass man da ein bisschen mehr von profitiert, sei es drum. Wie du schon richtig sagst, ich bin jetzt kein Freund von Banken, von der Deutschen Bank schon gar nicht. Und deswegen habe ich auch mal den Langfristschein mitgebracht, damit man sieht, wie viel Geld man mit der Deutschen Bank hätte verdienen können in den letzten
15 Jahren
ungefähr. Ja, ungefähr 15 Jahren. Und da sieht man, dass, klar, zum Traden kann man die Deutsche Bank durchaus nehmen, aber als Langfristinvestment bieten sich Bankaktien ohnehin nicht an. Auch andere Bankaktien sehen nicht besser aus. Wobei die Deutsche Bank schon so ziemlich das schlechteste Bild abliefert. Wenn man 2010 investiert hätte, bei 40 Euro hat man sein Geld geviertelt. Und man hätte schon hier auf dem Corona-Tief kaufen müssen, um überhaupt irgendwas zu verdienen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das großartig ändern wird. Die Deutsche Bank hat ja so ein bisschen das Problem, wobei das hat sie jetzt auch ein bisschen wieder gerettet, dass man das Investmentbanking ja massiv runtergefahren hat. Da wird jetzt mittlerweile auch kaum noch was verdient, aber zumindest gab es ja mal eine Zeit, bis vor einem Jahr, da war das ein sehr florierender Markt. Da ist man jetzt nicht mehr richtig mit dabei. Also für mich keine Aktie, die man haben muss.
Dann schauen wir jetzt auf eine Branche, die eher deinem Gusto entspricht, wo es aber sehr dramatisch letzte Woche aus oder vonstatten ging. Ja, Solar Edge, Gewinnwarnung, Reaktion darauf sehen wir hier. So, Sollen wir jetzt Finger weg, nicht ins fallende Messer greifen oder besteht die Chance auf eine Erholung?
Also eigentlich ist ja so eine meiner Regeln, wenn eine Firma eine massive, und das war eine massive Gewinnwarnung, ausspricht, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, sich erstmal zu verabschieden. Jetzt muss man bei SolarEdge zur Verteidigung sagen, die Aktie ist zum einen schon vor der Warnung ja massiv gefallen. Wir hatten schon vor der Warnung seit diesem kleinen Zwischenhoch im Sommer einen Verlust von 60%. Jetzt hat man gewarnt und jetzt ging es nochmal um über 30% nach unten. Das heißt, wir sind jetzt bei 70-80% Verlust. Und das ist natürlich schon sehr viel. Und da muss man sich schon fragen, wo soll die Aktie noch hinfallen? Klar, letztendlich ist bei null Schluss. Aber es ist ja nicht so, dass das Geschäft nicht mehr da ist. Was natürlich schon komisch ist, dass SolarEdge für das dritte Quartal gewarnt hat. Also der Umsatz soll 20-30% niedriger sein als ursprünglich gedacht. Der Gewinn soll noch stärker einbrechen. Und gerade in diesem Quartal hat ja SMA Solar, der direkte Konkurrent, vor 3 Wochen gesagt, dass das Quartal sehr gut gelaufen ist, hat sogar die Prognose angehoben. Und SolarEdge beruft sich darauf, dass das Geschäft in Europa schwach läuft. Und das ist ja auch der Hauptmarkt von SMA. Also man spricht über den gleichen Markt. Bei dem einen läuft es und der andere sagt, wir haben massive Stornierungen. Da stimmt vielleicht doch irgendwas nicht. Nichtsdestotrotz, ich würde jetzt auf diesem Niveau, auch wer die Aktie hat, sie auch nicht mehr hergeben wollen. Ich selbst habe sie auch in meinem Börsendienst-Meinung-Report auf der Empfehlungsliste. Da bleibt sie auch drauf. Aber das jetzt als super Schnäppchen zu sehen, man hat natürlich jetzt auch die Gewinnerwartung deutlich reduziert für dieses und auch fürs nächste Jahr. Aber jetzt ist eigentlich halbwegs alles wieder im Lot. Eine schnelle Erholung gehe ich nicht davon aus, aber eben auch nicht, dass jetzt der Kurs noch weiter fällt. Es wird ein bisschen dauern, aber SolarEdge ist immer noch einer der größten, wenn nicht sogar der größte Hersteller von Wechselrichtern weltweit. Und vielleicht ist ja dieses schwache Quartal auch nur temporär.
Ausreißer nach unten. Wir werden es weiter verfolgen. Du sagst, es bleibt auf deiner Liste, Empfehlungsliste. Ja. Und, ja.
Aber unter Vorbehalt. Also es ist jetzt, wenn jetzt noch irgendwas Negatives passiert, dann muss man wirklich sich tatsächlich auch mal trennen, auch von den besten Werten. Aber die Solarbranche ist nun mal sehr, sehr volatil. Das kann sich schnell wieder ändern. Die Lager sind ruckzuck mal wieder voll und dann sind wieder keine Geräte zu bekommen. Übrigens, ich habe ja auch einen Wechselrichter bei SolarEdge bestellt. Der kommt jetzt wirklich tatsächlich, sollte eigentlich im Juni kommen, kommt jetzt im November. Also man kann zumindest wieder liefern. Was es jetzt mit diesen massiven Stornierungen auf sich hat, das weiß wohl nur SolarEdge selbst.
Na gut, wir werden es weiter verfolgen. Du hältst uns auf dem Laufenden und blicken unterdessen auf SMA. Du hast es ja gerade schon angesprochen, wo die Lage offenbar deutlich besser aussieht.
Genau, sieht man aber im Chart nicht, dass da irgendwas, man sieht hier so eine kleine Erholung, aber natürlich, wie es an der Börse immer so ist, wenn eine Firma aus einer Branche schlechte Nachrichten bringt, dann fallen die anderen auch mit. SMA Solar ist an diesem Tag, an dem SolarEdge 30% gefallen ist in der letzten Woche, auch um, ich glaube, 17% gefallen. Was eigentlich wenig Sinn macht, weil man könnte ja sogar so weit gehen und sagen, die Wechselrichter, die SolarEdge nicht verkauft, vielleicht verkauft hier SMA Solar. Und nochmal, man hat für das dritte Quartal sehr gute Zahlen vorgelegt und auch die Prognose für das ganze Jahr angehoben. Insoweit, wenn ich jetzt eine von den beiden jetzt kaufen würde, dann würde ich mich eher für SMA Solar entscheiden, weil die eigentlich zu Unrecht diesen Kursverlust mitgemacht hat, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß, aber auch zu einem erheblichen Anteil. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, die ganze Solarbranche ist natürlich dieses Jahr alles andere als beliebt. Und das hat sich durch diese SolarEdge-Warnung natürlich nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert. Aber SMA Solar gibt es auf jeden Fall keinen Grund, die Aktie jetzt zu verkaufen, weil tatsächlich Zahlen gut und dass der Konkurrenz so schwächelt, da kann ja SMA Solar nichts dafür.
Wir können eigentlich bei der Thematik bleiben, wenn wir schon auf BYD, und das ist ja fast dasselbe. Da hat Tesla diese schlechten Zahlen vorgelegt und tatsächlich wurde dann, jetzt wird es schon schwarz, so schlimm war es nicht, ja. Aber es hat dann auch ein bisschen BYD mit unter Druck gesetzt, natürlich.
Tesla darf man nicht mehr sagen, wird sofort der Bildschirm schwarz.
Elon Musk hört zu.
BYD hat ja, ich habe es letzte Woche ja dabei gehabt, Sensationszahlen vorgelegt, vorläufige Zahlen zwar nur, die endgültigen kommen, glaube ich, am 30. Oktober. Aber wie du schon sagst, natürlich, wenn die Nummer 1 schwach ist, dann kann sich BYD dem auch nicht entziehen. Ja, und so ist aus diesem Ausbruch, aus dieser Seitwärtsrange, die ja hier relativ eng jetzt geworden ist, nichts geworden. Aber zumindest gab es auch keinen Ausbruch nach unten. BYD hat tatsächlich im dritten Quartal, man hat ja die Schätzung zwischen 1,3 und 1,6 Milliarden Dollar umgerechnet. Tesla liegt bei 1,9 Milliarden in diesem schlechten Quartal. Also man ist schon fast an Tesla dran, was den Gewinn angeht. Und da muss man bedenken, dass Tesla immer noch fast 7-mal so teuer ist wie BYD. Jetzt ist die Frage, ist Tesla zu teuer, ist BYD zu billig? Natürlich eher Letzteres, denn was komisch ist, allerdings, das sehen wir jetzt gleich, glaube ich, habe die Gewinnprognosen mitgebracht.
Genau.
BYD will ja seinen Gewinn, also die Gewinnprognose von BYD liegt 50, 60, teilweise 100% über den der Analysten. Aber die Analysten haben darauf kaum reagiert. Man sieht hier, das sind die Gewinnprognosen für 23. Da gab es so einen kleinen Zacken nach oben, aber viel ist da nicht passiert. Und auch für 24 und 25 sind die Gewinnschätzungen nur minimal nach oben revidiert worden. Und das finde ich eigentlich schon ein bisschen zu wenig, denn eigentlich hat BYD jetzt nach 3 Quartalen schon fast den kompletten Jahresgewinn eingefahren. Da hätte man hier so ein bisschen mehr erwarten können. Ohnehin, wenn man mal schaut, auch schon vorher sind die Schätzungen nach oben, hier waren wir zu Jahresbeginn. Seitdem sind die Schätzungen für 23 und 24 um rund 50% angehoben worden. Und wenn wir mal zurück auf die Aktie gehen, dann sieht man, die Aktie hat seit Jahresbeginn eigentlich nichts gemacht. Mhm. Also, ja, okay. Wir waren Jahresbeginn. Gut, 25, jetzt sind wir bei 29. Aber zumindest nicht in dem Ausmaß, wie die Gewinnprognosen angehoben worden sind. Und die sind, ich habe es ja gesagt, noch nicht mal genug angehoben worden. Also, wie über die ist immer noch... da hat sich einiges aufgestaut an positiven News. Das muss sich irgendwann mal im Kurs entladen. Die Frage ist nur, wann. Jetzt hat Tesla die Bremse reingehauen. Jetzt warten wir mal ab, dass vielleicht mal irgendwann nichts mehr bremst und dann...
Nichts mehr bremst hier.
Der bremst nicht. Und ich habe dieses Auto jetzt schon 2-mal dabei gehabt. Nicht, weil ich bestelle mir wahrscheinlich nochmal einen irgendwann. Nein, ich glaube, das Auto kriegt man in Deutschland gar nicht zugelassen, weil 3,5 Tonnen Leergewicht, ich glaube, da ist schon die Grenze erreicht. Da darf keiner mehr mitfahren, um nicht
überladen zu sein. Genau.
Aber es kam jetzt raus vor einigen Tagen, dass dieses Auto mittlerweile 30.000 Mal bestellt ist. Und das ist natürlich eine irre Zahl für ein Auto, das 140.000 Euro umgerechnet kostet. Das heißt, wir reden hier von gut 4 Milliarden Euro an zusätzlichem Volumen. Das ist selbst für BYD natürlich eine ganze Menge. Und das zeigt, wie viel Potenzial überhaupt noch in dem Unternehmen steckt mit neuen Modellen, die man... Ja, dann, die sich so gut verkaufen, also das ist ja jetzt sicherlich kein Auto für die breite Masse, aber die Chinesen scheinen doch sehr begeistert zu sein. Insoweit, gibt es genug Zündstoff?
Fundamental eigentlich alles gut, es gibt nur immer wieder Störfeuer von verschiedensten Richtungen.
Ja, und wir haben natürlich ein Börsenumfeld, das auch nicht gut ist und gerade in China ist das Börsenumfeld noch schlechter. Ja, ist nun mal so. Kann sich aber auch ändern.
Apropos ändern. Wir schauen, und ich war ganz überrascht, als ich es in der Vorbereitung gelesen habe, mal wieder nach langer Zeit auf Warta. Ja, da hat auch sich deine Meinung schon vor anderthalb Jahren, wann war es? Letztes Jahr im Herbst irgendwann geändert. Da hast du endgültig gesagt, auf Warta setze ich nicht mehr. Jetzt gab es zu Wochenbeginn oder am Wochenende schon ein Interview mit dem Chef in so einer lokalen Zeitung. Und da ging es um den alten, neuen Kunden.
Man sieht es kaum, aber... Warum ist eigentlich der Chart, geht der bis 80? Weil die 200-Tage-Linie noch
die stört da so ein bisschen.
Also wir haben tatsächlich eine Erholung. Wir waren 16, 17 Euro und jetzt sind wir bis auf 20 gestiegen innerhalb kürzester Zeit. Das hängt natürlich tatsächlich mit dem Interview zusammen, was der Wartechef Hackstein heißt, der glaube ich. Aber der ist ja auch relativ neu. Der hat tatsächlich gesagt, ein Kunde fährt seine Bestellung wieder hoch und es kann eigentlich fast nur Apple sein und Apple war ja auch der größte Kunde von Warta und das war dann tatsächlich auch der Hauptgrund, warum, also es gab viele Gründe, warum die Aktie so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Es war am Ende auch berechtigt, dann Warta halt viele Versprechungen auch nicht eingehalten, Aussagen nicht eingehalten, die man getätigt hat und dann natürlich der Groß- oder Verlust von Apple hat man nicht ganz verloren, aber doch große Teile der Aufträge. Jetzt kommt Apple offenbar wieder zurück. Was mich erstaunt hat an der Aussage von Warta war, dass man im ersten Halbjahr bei diesen Coin-Batterien, bei diesen Mikrozellen für die AirPods unter anderem, dass man im ersten Halbjahr da so gut wie gar keine Umsätze gemacht hat und dass man jetzt so langsam das Werk wieder auslastet. Klar, das sind gute Nachrichten, aber es ist natürlich nicht so, dass Warta jetzt zu alter Stärke zurückkommt, weil diese Autobatterie-Fantasie ist ja komplett weg. Dass Apple wieder da ist, ist eine gute Nachricht, sicherlich, wenn es denn Apple ist, aber es ist relativ sicher Apple, wer soll es sonst sein? Jetzt ist die Frage, die Aktie hat darauf reagiert, wird daraus noch mehr? Könnte sein, zumindest ist jetzt so, man hat ja zeitweise das Gefühl gehabt, dass Warta nicht mehr lange überleben wird. Man hat sich ja dann mit Hilfe von Banken gerettet. Und wenn jetzt tatsächlich so ein bisschen an Umsatz wieder dazukommt, ist das natürlich eine gute Nachricht. Und das führt vielleicht dann auch dazu, dass die Prognosen wieder angehoben wird. Man geht jetzt davon aus, dass Warte die nächsten Jahre nicht mehr wachsen wird. Gewinne werden auch erst wieder ab 2025 erwartet. Vielleicht geht es jetzt doch ein bisschen schneller. Insoweit, ich will jetzt nicht sagen, Warte ist wieder auf dem Weg, aber zumindest Besserung in Sicht. Und ja, vielleicht geht er sogar noch ein bisschen mehr.
Ist ein bisschen Licht am Ende des Horizonts wieder erkennbar. Genau. Aber trotzdem sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Und na gut, man kann es ja immer wieder mal beobachten, gerade wenn es solche Meldungen gibt. Aber es wird ja auch dann keine Bestätigung geben, weil man sagt nie, welcher Kunde was bestellt.
Ich glaube, Warte hat das Wort Apple auch, glaube ich, selbst nie in den Mund genommen.
Dürfen die, glaube ich, auch gar nicht rechtlich.
Nein, dürfen die nicht. Genau. Aber wenn du weißt, jeder dann doch was gemeint ist.
Okay, dann war es das aber für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.